Willkommen bei den Vibesbildern Futura. In diesem neuen Format im Vibesbilder-Kosmos besprechen ich, Katron,
und ich, Edwina,
Themen aus dem aktuellen Zeitgeschehen und wagen einen Blick in die Zukunft.
Bei Futura bringen wir uns gegenseitig jeweils ein Überraschungsthema mit, welches uns in letzter Zeit besonders beschäftigt hat.
Ja, hallo, wir haben unsere erste Folge zu unserem neuen tollen Format. Ich freue mich sehr. Futura Number One, Edwina, schön, dass du da bist.
Thank you. Dann erzähl mir doch mal, was dir der Algorithmus so angespült hat in letzter Zeit, Katron.
Ja, als erstes Thema habe ich, glaube ich, etwas mitgebracht, was grundsätzlich wahrscheinlich im letzten Jahr, in den letzten 1,5 Jahren fast jeder Mensch, der auf Social Media unterwegs ist, gehört, gesehen hat oder sich darüber vielleicht Gedanken gemacht hat. Und zwar, mein Thema ist heute Ozempic. Und zwar Ozempic, hast du davon auch schon mal gehört?
Ja, ja. Habe ich.
Es handelt sich dabei um ein Medikament, das Menschen hilft, ihren Blutzuckerspiegel zu kontrollieren. Und es wird deswegen hauptsächlich eigentlich für Menschen für Diabetes 2 hergestellt. Ich erkläre ganz kurz auf Kindergartenniveau, wie das funktioniert,
ja,
damit man so ein Bild davon hat. Es geht um den Stoff Semaglutid, der den Körper dazu anregt, dass er mehr Insulin produziert. Und Insulin ist ja wie so ein Taxi im Endeffekt, der den Zucker aus dem Blut in die Zellen bringt und dann wir den als Energie nutzen können. Und wenn ein Körper nicht genug Insulin hat oder das nicht richtig managen kann, dann steigt dieser Blutzuckerspiegel an, also Glucose, und man hat halt eine Krankheit dadurch oder braucht eben gewisse Mittel, damit das besser funktioniert. Und eines davon ist eben Ozempic, das diesen Blutzuckerspiegel senken kann und dem Körper hilft, das Insulin einfach besser zu nutzen im Endeffekt. Mhm. Und was ich nur ganz als Fun Fact dazu sagen möchte, was ich bei der Recherche ganz interessant fand, ist, dass das Hormon, das dort wirkt, das wurde gefunden in der größten Echse der Welt, in der Gila Krustenechse.
Wow.
Und das ist von irgendeinem kanadischen Dr. Trucker, Endokrinologe, irgendwas mit Hormonen machen diese Ärzte, glaube ich.
Ja.
Und die haben sich diese Krusten oder in die Natur geschaut, diese Krustenechse gefunden und gesehen, dass diese Echse ganz lange Zeit ohne Essen auskommt und das heißt ein sehr langsames Verdauungssystem hat und selber den Blutzucker im Körper regulieren kann. Deswegen auch nicht schnell hungrig wird. Und die haben das dann eben synthetisch hergestellt, das gleiche Hormon aus dieser Echse und eben angefangen, Menschen mit Blutzuckererkrankungen zu behandeln. Genau, das finde ich sehr, sehr lustig, aber natürlich gibt es wie bei vielen Dingen in unserer Welt immer oder meistens mehrere Bedeutungen und Entwicklungen. Und das heißt jetzt, Ozempic war in den Schlagzeilen nicht wegen dieser Echse,
nein,
sondern weil ganz viele Menschen angefangen haben, dieses Medikament zu nehmen, um abzunehmen. Man muss dazu sagen, Ozempic ist in Österreich nur für Diabeteskranke und nicht für Gewichtsabnahme zugelassen und Wegovy, da quasi das Geschwistermedikament dazu, noch gar nicht. Und ich finde, das ist eine total interessante Sache, weil als ich das angefangen habe mitzubekommen, habe ich mir gedacht, na klar, und ich habe das mitbekommen wegen dieser Orgengeschichte, da gab es eben eine Schlagzeile auch dazu, dass es einen Lieferungsengpass gibt für Leute, die Diabetes haben und dieses Medikament nicht mehr bekommen, weil das natürlich, ich sage jetzt einmal, die Reichen und Schönen auch für sich entdeckt haben. Und unabhängig davon, dass ich jetzt kein Arzt bin oder keine Ärztin bin und keine Sache dazu sagen kann, warum jemand das nehmen soll oder nicht soll, fand ich es krass, dass so ein Lieferengpass passiert und Menschen Probleme bekommen, weil sie sich das Insulin nicht mehr spritzen können.
Beziehungsweise dieses Medikament nicht mehr gibt.
Und dann habe ich mir wieder gedacht, das ist so ein krasses Beispiel von einerseits natürlich Privilegien, die Menschen, die ganz viel ökonomische Ressourcen haben, einfach besitzen, dass sie wahrscheinlich Privatärzte haben, Leute, die das unter der Hand hergeben. Es gab auch ganz viele Counterfeits von Ozempic, also quasi so nachgemachte, also das Patent ist noch nicht ausgelaufen, deshalb gibt es halt nur Ozempic dabei in dieser Form. Aber natürlich ganz viele Billigprodukte so. Und ich habe mir wirklich die Frage gestellt, dass das ja bedeutet, dass in unserer Gesellschaft eben diese Eitelkeit oder diese Schönheit so wichtig ist und so eine große Relevanz hat, dass man eben alles tut, um an das zu kommen und glaubt, man hat jetzt das Heilmittel gefunden. Und ich glaube, Ozempic hat so viele Gewinne gemacht wie der ganze Staat Dänemark insgesamt in allen Industrien.
Wirklich?
Mhm.
Wow.
Und ich wollte dich mal fragen, findest du es, also wie siehst du das moralisch? Weil einerseits denke ich mir so, wenn es eine mega easy peasy Version davon gibt, wie man, jetzt sage ich mal, ganz vereinfacht gesagt, schlanker wird oder abnehmen kann.
Mhm.
Wie findest du das moralisch? Ist das, weil, oder was macht das mit dir? Weil mich hat das total in unterschiedliche Richtungen gedrückt.
Ich finde es auch nicht ganz so leicht, das einzuordnen. Also generell ist es natürlich ab dem Zeitpunkt, wo ein Zustand entsteht, wo Menschen mit Diabetes ihre Medikamente nicht bekommen, weil andere gerne dünner wären, problematisch. Das ist, ich glaube, darüber müssen wir nicht reden. Andererseits, dass Medikamente für Dinge verwendet werden, für die sie nicht im ersten Moment erfunden wurden, ist sehr normal. Ich habe das bisher aber nur mitgekriegt von Hollywood-Personen und oder Reality-Stars, dass die Ozempic nehmen. Ich habe vor kurzem auch erst mit einem guten Freund gesprochen, der Pharmazeut ist und mir nämlich auch erklärt hat, dass Ozempic zwar super funktioniert zum Abnehmen, aber auch wirklich nur so lange, bis du aufhörst, es zu nehmen.
Mhm. Das heißt, man würde dann direkt wieder das Gewicht, das man verloren hat, zunehmen, wenn man aufhört damit.
Nicht unbedingt, aber es ist genauso wie mit all diesen super schnellen Kuren für sowas, wenn du ständig etwas nimmst, was deinen Appetit und deinen Hunger regelt und dann nimmst du es nicht mehr, dann wirst du dich wahrscheinlich fühlen wie davor und dann dementsprechend auch verhalten wie davor und wahrscheinlich auch essen wie davor. Das heißt, es ist ja kein Wunderheilmittel für Menschen, die jetzt zum Beispiel unter ihrem Gewicht leiden.
Ja.
Aber ich traue mich eben auch nicht zu sagen, dass es unmoralisch ist, wenn jetzt jemand zum Beispiel unbedingt abnehmen möchte, das nicht schafft, dass man das dann versucht.
Voll. Ich finde es vor allem auch interessant, einerseits, dass natürlich so viel Medienberichterstattung dazu existiert. Also nicht nur, dass es quasi eine Praktik, eine neue ist, die existiert, wenn man sich das leisten kann, sondern auch genau die Leute, die quasi von Stars, Reichen, Celebrities, ist ja egal, welches Wort man jetzt da verwenden will, ja, sage ich mal, eine gewisse Erwartungshaltung an deren Aussehen haben und deren Körper und Gewichtsverluste oder Zunahmen immer ständig beobachtet werden, dass man denen dann trotzdem vorwirft, quasi einen Shortcut zu machen. Also es ist ein bisschen so wie quasi, ja, ich gehe nicht ins Fitnessstudio, ich hole mir einen BBL und das ist quasi unverdient, weil ich habe ja nichts dafür gemacht sozusagen, außer fast zu sterben in einer sehr gefährlichen Operation jetzt. Aber
es erinnert mich aus irgendeinem Grund auch an diese Beauty Falls Seiten. Beauty Falls heißt, glaube ich, einfach nur die eine, der ich folge, weil ich darauf irgendwann gestoßen bin, die ständig darauf hinweisen, wer wann wo irgendwelche Filter oder sonst was benutzt hat. Wo man dann ja auch basically sagt, oh, du hast einen Shortcut genommen.
Schämlich. Aber das ist ja interessant, dass diese, also das ist eine self-fulfilling prophecy. Man hatte hohe Erwartungen an Menschen, die im öffentlichen Leben sind oder hat den Glaube, dass man Anrecht auf irgendwie diese Körper hat, diese zu konsumieren. Und dann ihnen vorwirft, dass sie alles dafür tun, sie auch zu bekommen.
Ja.
Ich glaube, dass das grundsätzlich diese komische Beziehung, die man mit Celebrities oder mit dieser Kultur der Celebrities hat, ein bisschen nicht verstärkt hat, aber man noch mehr quasi in die Leben, in die Körperwelten dieser Menschen eindringt. Und man sich denkt, aha, was hast du alles gemacht? Und man hat ein bisschen den Anspruch drauf, also ich bin eben ein großer Fan von Transparenz. Ich glaube, das hat man auch in der Schönheitsfolge gemerkt. Aber ich finde, man muss auch im Diskurs checken oder wenn man Kommentare schreibt oder liest, hey, geht mich das eigentlich was an, welches Medikament welche Person nimmt?
Andererseits finde ich, gerade wenn es um sowas geht wie Medikamente und wie du auch richtig gesagt hast, gefährliche Operationen, nicht nur Transparenz wichtig, sondern vielleicht auch, dass die Leute sich dazu positionieren, dass sie etwas potenziell Gefährliches tun. Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie risikofrei es ist, Ozempic zu nehmen, wenn man es nicht braucht. Also ich weiß nicht, was das mit dem Organismus macht auf Dauer.
Es gibt mögliche Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Bauchschmerzen.
Basically jedes Medikament, ja.
Nein, aber ich glaube gerade bei diesem Medikament, das ja auch den Darm betrifft und den Magen, dass es halt sein kann, dass du mega dünn bist und halt nur am Scheißen bist.
Sexy, ja.
Also, oder halt constantly aufs Klo musst. Und das ist halt eine interessante Verbindung, weil ich mir denke, so wie bei jedem Medikament gibt es unterschiedliche Wirkungen, aber für manche Leute würde das eben heißen, dass sie halt kotzen und kacken müssen enorm und halt aber dafür natürlich einfach, keine Ahnung, 15% ihres Körpergewichts verlieren können in leichtester, kürzester Zeit. Ich finde jedenfalls, dass das nochmal auf eine größere Sache auch hinweist in unserer Gesellschaft, und zwar, dass Dünnsein ein Statussymbol ist und dass Dünnsein ganz, ganz viel damit zu tun hat, wie wir auch mit eben nicht dünnen Menschen umgehen und wie sehr Körper grundsätzlich, wie viel wir uns darüber Sorgen machen, wie viel Gewichtsverlust und Zunahme in all unseren Leben ein Riesenthema spielt und warum Menschen überhaupt das Gefühl haben, dass sie das nehmen müssen oder sollten. Weil ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich mir nicht gedacht habe, so, ja, also wenn das so einfach ist, kann ich das ja auch nehmen.
Echt?
Ja, also jetzt ohne, dass ich mir denke, so, oh, ich würde jetzt dafür wirklich Geld ausgeben, aber so ein normaler Gedanke von so, ja, wenn das so einfach ist, dann probieren wir es halt einmal. Mhm. Jetzt ohne einen Plan dafür zu machen, aber ich habe mir gedacht, so interesting. Ja. Also mich hat es auch total auf so einer, in einer totalen Grund, glaube ich, Unsicherheit angesprochen. Ja, und ich glaube, deswegen ist es in so vielen Headlines gewesen, weil das auch totale Aufmerksamkeit auf sich zieht, weil dieser Wert halt so hoch ist.
Absolut. Also, und zum anderen, also, dass es uns anspricht, glaube ich, ist normal. Ich glaube, nur bei mir war jetzt nicht der erste Gedanke, würde ich auch machen, weil ich zu viel Angst hätte. Aber mir ist auch gleich aufgefallen, dass es auch immer so ein bisschen mit Neid auch einhergeht. Weil tatsächlich habe ich von Ozempic das erste Mal gehört, als ich eine von den Real Housewives von Beverly Hills, bei der wird ständig in der aktuellen Staffel thematisiert, ob sie jetzt Ozempic genommen hat oder nicht, weil sie so wahnsinnig viel abgenommen hat.
Und was hat sie gesagt? Sie trinkt nur Wasser oder was?
Nee, Exercise und halt neue Ernährung. Sunscreen. Ich meine, da handelt es sich jetzt auch um keine wahnsinnigen Schritte. Ist auch eigentlich völlig Bums, ob sie das jetzt gemacht hat oder nicht. Aber ich glaube, es wird halt hauptsächlich deswegen thematisiert, weil man ihr neidet, dass sie auf welchem Weg auch immer zu dieser super gesnatchten Figur gekommen ist. Und dann ist mir aufgefallen, Melissa McCarthy, die Comedian und Schauspielerin, die ja auch ein bisschen, ich weiß,
man kann einfach sagen, sie ist dick.
Findest du, sie ist dick?
Ja.
Okay.
Also es ist ja kein Schimpfwort.
Na, ich weiß, aber ich bin mir ehrlich gesagt immer nicht sicher, wo das anfängt und aufhört.
Ach so, ja klar. So, also ich glaube, nach dem BMI ist jeder dick. Okay. Also
nach dem BMI bin ich auch dick. Ja. Aber
nein, es ist wirklich so, ja.
Keine Ahnung, auf jeden Fall hat die in letzter Zeit scheinbar auch irgendwie einiges abgenommen. Und es gibt so einen absoluten hilarious Fact, ich glaube, sie hat irgendwas auf Instagram gepostet und dann hat Barbara Streisand, of all people,
The real one,
runtergeschrieben, you look great, did you take Ozempic? Und ich meine, Barbara Streisand ist über 80. Ich glaube, sie hat in dem Moment nicht ganz verstanden, dass das gesamte Internet mitlesen kann. Also
das ist so,
wenn
wie
sogar
die,
eine Barbara Streisand darauf kommt als erstes, dann... Ja.
Das ist aber eine lustige Situation, weil das ist ein bisschen wie die Großeltern, die einen auf Facebook adden und dann auf die Pinnwand schreiben, hey, danke für die Freundschaftsannahme, hey.
Ja, schon zum...
Speaking of ältere Peoples, wollte ich übrigens auch noch sagen, dass diese Körpergewichtssache ist sicher überall auf der Welt bis zu einem gewissen Grad Gossip-Thema, ne? Aber also in meinem Kontext, in Österreich, in der Steiermark, irgendwo am Arschlochland, ist, wie viel jemand zu- oder abgenommen hat, so public knowledge. Also da wird constantly darüber gesprochen. Und natürlich bleibt es da ja nicht außerhalb von der Familie. Ich war unlängst in der Steiermark bei mir zu Hause, steige in das Auto von meiner Mutter und hinten drinnen sitzt meine Großtante. Und das Erste, was sie zu mir sagt, ist, mein Gott, Katrin, du hast aber abgenommen, hey. Und ich habe mir gedacht, ich steige aus diesem Auto einfach wieder aus. Ja. Und fahre wieder heim nach Wien, genau. Ja. Und das ist so arg, weil entweder ist es ein Generationending oder grundsätzlich ein, das Gefühl, dass man Anspruch hat auf die Wahrnehmung und das, die Bewertung von anderen Körpern. Und ich glaube, auf das zielt es ja auch ein bisschen ab, weil bei diesen, bei alles, was quasi fettfeindlich ist, also Fettphobia, mit dem quasi der Bias von übergewichtigen Menschen, der oft eben auf so einer moralischen, verurteilenden Sache basiert, wo es darum geht zu sagen, ich interessiere mich ja nur dafür, ob du zu oder abgenommen hast, weil ich will wissen, ob du gesund bist oder nicht. Und da ist mir wieder bei dieser Frage von meiner Großtante aufgefallen, dass es ja wirklich auch immer darum geht, dass Leute behaupten, dass sie wollen, dass es einem gut geht und man genug isst oder sonst irgendein Blödsinn.
Ja.
Und dass sie sich eigentlich um die Gesundheit von anderen scheren, aber eigentlich nichts, also Körpergröße nichts mit Gesundheit zu tun hat. Und ich so oft in meinem Leben mir schon gedacht habe, mir geht's richtig schlecht, aber dafür, keine Ahnung, schaue ich halt irgendwie gut aus und auch von außen, du bist zu dünn. Und das damit vergleichen oder gleichsetzen mit dir geht's gut.
Ja, ja, voll.
Ich finde, die ganzen gesamten 20er sind so eine ständige Identitätskrise und man ist halt ein bisschen dünner als jetzt in den 30ern. Aber eigentlich ging es einem immer so halb ziemlich crazy. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll. Also auf eine Art und Weise ist mir aber auch schon aufgefallen, dass ich irgendwo auch ankonditioniert hatte, dass ich glaubte, mich besser fühlen zu müssen, wenn ich gerade schlanker bin. Weißt du, was ich meine? Also so vom Gefühl her, ich bin doch eigentlich gerade schlank, dann kann ich mich ja auch schön finden.
Mhm.
Und wenn ich zunehme, dann fühle ich mich unwohl.
Ja.
Aber ob das wirklich so war, da bin ich mir im Nachhinein gar nicht so sicher.
Voll, und ich glaube auch, dass wenn man eben durch eben solche Mittel wie Ozempic, keine Ahnung, sein Traumgewicht oder hat, oder eben, wenn man wirklich an Übergewicht jetzt also krankheitstechnisch leidet, also wirklich extreme Probleme hat dadurch. Was mir dazu noch einfällt, ist, dass diese Selbstwahrnehmung vom Körpergewicht oder möglichen Übergewicht, dass er auch komplett verzerrt ist, weil wir so viele editierte Körper sehen, dass ich manchmal das Gefühl habe, immer wenn man jetzt quasi Fotos von einer gewissen Situation anschaut in der Vergangenheit, denkt man sich so, hey, ich war doch voll schlank. Quasi das Gefühl, gar nichts mit der eigentlichen Situation zu tun hat, sondern eher mit dem, wie die Gesellschaft auf gewisse Veränderungen reagiert oder was sie grundsätzlich abwertet und was nicht. Das ist was, glaube ich, wodurch dieses Ozempic-Usage oder diese Verwendung durch solche Medikamente, die helfen abzunehmen, das einfach verstärkt wird.
Ja, voll.
Und was ich ganz interessant fand, ist, Adipositas-Medikamente stehen in Österreich auf schwarzen Listen. Also wie gesagt, Ozempic ist eigentlich für Diabetes. Und diese Regelungen kommt aus einer Zeit, wo eben zum Beispiel kokainähnliche Substanzen dafür genutzt worden, Gewicht zu verlieren. Und deswegen ist quasi heute noch das ein bisschen so ein Tabuthema, dass man jetzt offizielle Abnehmmedikamente hat oder fördert. Mhm. Und prinzipiell würde ich sagen, dass das auch sicher mehr werden wird, denn Ozempic läuft, glaube ich, 2031 das Patent aus, das erste, das geht immer, glaube ich, 10 Jahre oder so.
Mhm.
Und dann haben halt andere Hersteller die Möglichkeit, ähnliche Generika und so weiter herzustellen.
Okay. Mhm.
Und das heißt halt für mich im Sinne dieser Abnehmspritzen, dass das sicher in Zukunft dann noch mehr eine Rolle spielen wird, wenn wir uns nicht zurückhalten können in der Bewertung und in der Überbewertung von Körpern auch ein bisschen.
Es gibt ja diese Bemühungen immer wieder und auch immer mehr natürlich, normale, sage ich mal, Körpervorstellungen auch in den sozialen Medien zum Beispiel zu verbreiten, weil ich musste gerade auch an Luisa Della denken zum Beispiel. Die ist eine deutsche Content-Creatorin, die ein Video gemacht hat, wo sie darüber gesprochen hat, dass sie sich jetzt dazu entschieden hat, ein Kleid anzuziehen, obwohl sie darin so einen leichten Bauch hat. Und das klingt
erst…
Den Bauch,
den fast alle haben.
Den, ja, so ziemlich halt, ne? Also außer man ist halt wirklich extrem dünn. Also die allermeisten Menschen, vor allem Menschen mit einer mit einer Gebärmutter haben eine Wölbung am unteren Bauch.
Ist nämlich was drinnen.
Da ist was drinnen und das muss geschützt werden.
Das ist nämlich nicht gar nicht so unwichtig, gell? Das und ist ja allein ein Backofen für Kinder.
Allein da habe ich mir auch wieder gedacht, das klingt so absurd, weil man sich so denkt, ja da. Aber es ist halt trotzdem, und auch in den Kommentaren hast du gemerkt, wie viel das triggert.
Mm.
Und sind wir mal ehrlich, ich kenne das auch. Ich habe auch schon Sachen nicht angezogen, weil ich gedacht habe, sonst fragt mich irgendjemand, ob ich schwanger bin, da habe ich keinen Bock drauf.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe da so zwei... Ich habe zwei Gedanken dazu. Einerseits, ich bin halt manchmal immer so richtig schockiert, was die Perspektive von vorne und von der Seite im Spiegel ausmacht.
Ja.
Also, wo ich mir immer denke, so, warum habe ich es mir gegenüber auch so angeschaut? Wenn ich es nicht wissen würde, wäre das auch vielleicht besser gewesen.
Ja.
Und das Zweite ist, zu diesem Schwangersein-Ding. Ich renne draußen, wenn ich vor allem so eine Woche vor meinen Tagen richtig aufgebläht bin und einfach... Also das geht ja nicht einmal mehr mit einziehen.
Nein, da kann man
nicht. Wird gar nichts mehr gehen. Nein. Dann greife ich immer so am Bauch herum und tu so, als wäre ich schwanger.
Nice.
Weil das finde ich auch irgendwie geil.
Ja, yeah, embrace the belly.
Ja, woher soll irgendwer wissen, was da drin ist? Weiß niemand.
Geht auch keinen eigentlich was an.
Ist Ozempic drin? Nö, glaube ich nicht.
Ja, so. Nein, eben. Und ich hoffe halt, dass das dann, wenn Ozempic zum Beispiel aber auch irgendwie leichter zu kriegen wird, dass das dann nicht so ein Ding wird wie... sich halt irgendwie die Haare lasern zu lassen, weil man keinen Bock hat, sich damit auseinanderzusetzen, dass sie einen stören. Weißt du, was ich meine? Also, dass es so super gesellschaftsfähig ist, sich dann Appetitsuppressiva reinzupfeffern oder keine Ahnung was mit seinem Körper zu machen, nur damit man möglichst flach von der Seite ist, sag ich mal.
Na gut, meine Liebe. Was hast du mir denn für ein tolles Thema mitgebracht? Was hat dir denn deine Bubble so herausgespült?
Ja, mein Thema hat auch mit Körpern zu tun. Und zum Beispiel, also ich habe vorhin auch wieder dran gedacht, weil wir hatten ganz kurz den BMI, der ja ziemlicher Schwachsinn ist, vor allem auch bei Sportlerinnen. Weil der BMI funktioniert ja überhaupt nicht, zum Beispiel im Sportbereich. Mein Thema ist sexistische Sportkleidung.
Oh.
Genau, und tatsächlich bin ich, also das eigentliche Thema, auf das ich gestoßen bin, oder der Artikel, auf den ich gestoßen bin, da ging es um die neuen Leichtathletinnen-Outfits des US-Teams für die Olympischen Spiele im Juli in Paris. Von Nike entworfen, und da gab es so einen Mini-Shitstorm in den sozialen Medien und auch vor allem seitens der SportlerInnen, die das dann hätten tragen sollen oder auch nicht. Weil ich würde es dir wahnsinnig gerne zeigen, und ich beschreibe es aber jetzt trotzdem mal auch für alle anderen. Es ist ein Tracksuit, dessen Beinausschnitt über dem Hüftknochen endet. Das heißt, wir haben basically Call on Me Video Vibes. Wir haben wirklich, also es ist so schmal, und zusätzlich gibt es dann noch diesen, und ich verstehe das, weil das ist swaggy, sieht gut aus, den Reißverschluss im Brustbereich, der aber halt bis unter den Brustkorb zu öffnen ist.
Das
auch
machen,
fraglich, wer den also dann doch braucht.
Typisch,
weil der,
wenn ich Sport mache, lasse ich meine Brust immer atmen.
Tatsächlich ist es aber so, ich muss hochachtungsvoll anerkennen, Sha'Carri Richardson hat es geschafft, die 100 Meter zu gehen mit offenem Zip. Und nichts ist passiert. So, also ich glaube, es ist alles Vorbereitungssache. Auf jeden Fall, dieser Anzug wurde sehr kritisch, sage ich mal, angenommen, weil einfach, du schaust es an und du weißt, das hat sich keine Frau überlegt.
War das aber ein Leak oder war das die offizielle Information?
Das war schon die offizielle Information, und Nike hat natürlich dann auch darauf reagiert, auf die viele, viele Kritik, die ging von, oh mein Gott, mir werden da 100 pro, eine Frau hat geschrieben, I think my hoo-ha is gonna fall out oder sowas. Weil das ist halt, ich meine, gerade Leichtathletinnen, stell dir mal einen Hürdenlauf vor mit
und
so einem.
Gerade unter, also alles, was so unterwäschemäßig konzipiert wird, das sind ja die Zentimeter sind ja, ich glaube, für viele erwachsene Pussys einfach nicht gedacht.
Nee, überhaupt nicht.
Zumindest, also wenn man sich jetzt da nicht irgendwelche Porno ästhetischen Dinge vorstellt, sondern wo auch irgendwas passiert, ne? Nee, da ist ein bisschen mehr Bewegung drin. Jetzt nicht so wie bei Hoden, weil das wäre crazy, aber das ist ja immer unrealistisch knapp geschnitten, exakt, schon grundsätzlich, ja.
Und ich meine, nicht nur ist es halt kein Badeanzug zum chillig am Strand rumliegen, sondern es ist ein Anzug, der vorgeschlagen wird, Frauen, die absoluten Hochleistungssport betreiben, bei dem du Bewegungen ausführst, die einfach mit so einem Teil, das ist ja Schwachsinn, und noch dazu sind währenddessen, weiß ich nicht, wie viele tausend Kameras auf dich gerichtet.
Aber also, es ist 2024 und die Männer haben sicher auch den gleichen Tanga.
Selbstverständlich nicht. Dun, Nike hat dann natürlich gleich so, oh, und das, ja, es ist ja nur eine von vielen Optionen und
die anderen sind noch kleiner.
Na, die anderen sind natürlich wirklich besser, und was ich aber ehrlich gesagt, das Problem ist nicht, sie haben ja nicht gesagt, ihr müsst das jetzt anziehen. Das ist nicht das Ding. Ich persönlich fand es so flabbergasting, dass sie überhaupt auf die Idee kommen, Frauen, deren Beruf es ist, sich sportlich zu betätigen, also professionelle Sportlerinnen, zu sagen, hey, wie wär's damit? Weil es einfach so ein bisschen…
Was ist, wenn du einfach nichts anhast, weil dann haben wir bessere Einschaltquoten?
Es genau so ein bisschen, fand ich, hat es da mit durchgeschwungen, weil sie würden so einen Anzug never ever den Männern vorschlagen. Es würde nie passieren. Und dadurch bin ich eben dann auch wieder viel generell zu diesem Thema Sexismus im Sport und auch im Profisport, Hochleistungssport gekommen, weil diese Diskussionen um die Kleidung, die weibliche SportlerInnen tragen, ist ja alt, gibt es ja schon länger.
Ja, auch gerade, glaube ich, so in so Sport wie Volleyball, alles, was Gymnastik ist, glaube ich, war auch immer wieder mal in den Medien.
Ja, also im Beachvolleyball zum Beispiel gab es 2012 wurde die Bikinihosenpflicht abgeschafft. Bis 2012 mussten weibliche Volleyballerinnen Bikinihosen tragen, und die waren wirklich knapp. Vor allem in diesen Regularien steht ja de facto drin, wie hoch darf der Steg sein, wie dick ist die Seite. Und ich meine, es spricht absolut natürlich nichts dafür, weil wenn es eine funktionale Sache wäre, dann würden die Männer auch Bikinihöschen tragen. Es ist nicht funktional, es geht um Einschaltquoten, ganz klar. Und ich glaube, damals war das so, dass sich ein Team…
Schweden, glaube ich, oder?
Norwegen.
Ja, irgendwer von den Skandinavischen.
Auf jeden Fall haben die gesagt, nö, machen wir nicht. Und die haben halt dann sofort eine Strafe bekommen. Aber zumindest wurde dann danach die Vorschrift geändert.
Die Strafe war, ihr müsst eure Höschen also auch selber nähen.
Ja, almost. Genau. Nein. Genau, die Turnerinnen, das war erst vor kurzem, das war das deutsche Turnteam ist bei Olympia in so Ganzkörperanzügen angetreten, weil sie halt gesagt haben, sie würden ganz gern einfach mal ein Zeichen setzen, weil die Kerle machen es sowieso auch öfter und die Frauen, es wird halt natürlich einfach erwartet, dass die Frauen irgendwie schöner anzusehen, sage ich mal, sind. Und deswegen tragen sie die knapperen Klamotten. Und es ist eigentlich wirklich absurd, wenn wir den Sport als solchen ernst nehmen und Männer und Frauen hier gleichstellen.
Ja, Sport hat ja sowieso auch eine ganz komische Funktion, finde ich. Also das öffnet ja auch, sage ich jetzt einmal, über Körper so eine grundsätzliche Verfügbarkeit über die Leistung von Athletinnen und wie sie trainieren und eben, was sie anziehen, wie sie sich verhalten. Also das ist ja total, es gibt ja für mir kommt vor alles eine Reglementierung, weißt du?
Ja.
Also und deswegen wundert mich das nicht. Aber natürlich, wenn man das jetzt historisch betrachtet, von einem Punkt, wo, keine Ahnung, Frauen ausgeschlossen wurden aus gewissen Sportarten, bis hin halt zur kompletten Inszenierung, damit eben das schön anzusehen ist oder einen zusätzlichen Wert hat. Oder man ist zwar die Beste, man ist Olympiasiegerin in irgendeiner Sportart, Aber es wäre auch noch richtig toll, wenn man einen richtig geilen Arsch hat, den man auch noch sehen kann.
Na, aber der muss dann auf die Art und Weise geil sein, natürlich, wie das der Otto-Normalmann geil findet.
Na,
weil,
klar.
Wenn wir zum Beispiel mal daran denken, ich habe nämlich nachgeschaut, von den 10 reichsten Sportlerinnen überhaupt, SportlerInnen, Männer und Frauen, es sind 2 Frauen dabei. Naomi Osaka und Serena Williams.
Wer ist Naomi Osaka?
Eine Tennisspielerin. Und Serena Williams ja auch. Und die ja, zum gut, Beispiel,
die kenne ich gut.
Die hat sich ja nur Bullshit anhören müssen über ihren Körper.
Ja.
Weil der dann wieder nicht dem Ideal entspricht, das jetzt die Leute gerne hätten.
Genau.
Ich habe mir auch angeschaut, ich fand es so absurd, Katrin. Es gibt in der Sportwissenschaft einen Term, das Kurnikova-Syndrom. Also Anna Kurnikova ist der Begriff.
Ja, die war auch Tennisspielerin.
Die war Tennisspielerin, genau, und ist tatsächlich, glaube ich, die meist fotografierte Tennisspielerin überhaupt, hat aber in ihrer gesamten Karriere nicht einen Einzelsieg gehabt. Nix. Was ich will nichts sagen, weil ich kann nicht Tennis spielen, okay? Es geht mir nur darum, ich finde es faszinierend, weil diese Frau ist halt wunderschön. Wundernorm schön.
Ich finde, das hört man schon im Namen, dass die wunderschön ist.
Ja. Wusstest du übrigens, dass nach ihr die Pokerhand Asskönig AK heißt Anna Kurnikova, wegen ihr, weil es gut aussieht, aber meistens nicht gewinnt. Ja.
Oh, Alter, das ist aber arg.
Fun Fact.
Das ist ein krasser Fun Fact.
Ja, nein, auf jeden Fall Anna Kurnikova-Syndrom, das halt so ein bisschen thematisiert, dass es Frauen gibt im Sport, die natürlich ihr, sage ich mal, erotisches Kapital inszenieren. Und ich finde, es ist, ich habe viel drüber jetzt gelesen und es ist schwer, weil es wird gerne mal dann, wenn drüber geschrieben wird, gleich wieder so hingestellt, als käme das von den Frauen. Das Problem ist aber, die meisten Menschen, die über Sport berichten, sind Männer. Die meisten Menschen, die Sport schauen, sind Männer. Die meisten Menschen, die SportlerInnen trainieren, sind Männer.
Die ganzen Institutionen, die diese Championships abhalten,
sind
haben
von
Männern
geführt.
Im Vorstand. Und die Regeln werden durchgesetzt von Männern.
Und wenn eine Frau nur dann Sponsorenverträge bekommt, wenn sie sich in irgendeiner Form inszeniert, dann kann man nicht sagen, naja, schau, aber die inszeniert sich ja. Ja, weil wahrscheinlich könnte sie sonst nicht davon leben.
Ich habe dazu ein mega gutes Beispiel auch jetzt aus meiner Bubble dafür, oder zumindest, wo ich diese Doppelmoral auch nochmal irgendwie selbst richtig gespürt habe. Also nicht, weil ich jetzt Profisportlerin bin.
Nicht.
Aber Alicia Lehmann ist ja eine Fußballerin, die für mittlerweile Manchester, glaube ich, spielt, kommt aus der Schweiz. Ist auch so wie Sha'Carri Richardson eine Person, die mit halt einem Full-Beat-Face spielt, mit Extensions, mit Wimpernverlängerung. Also relativ feminine presenting ist, auch wenn es Sport während dem Sport ist sozusagen, was ja auch immer ein bisschen kritisiert schon wird grundsätzlich.
Ja, ja.
Aber sie natürlich auch unterschiedliche, also sage ich jetzt einmal, Influencer-Lifestyle-Verträge hat mit Marken, mit eigenen Produkten, so wie alle, gerade bei den Fußballspielern, alle großen männlichen Fußballspieler natürlich auch. Und sie hat in der letzten Zeit, irgendwann letztes Jahr oder vorletztes Jahr, einen Kalender rausgebracht, der natürlich auch darauf abzielt, natürlich sie als schöne Frau abzulichten und das halt zu verkaufen an ihre Fans. Und das Orge ist halt, was dort unter diesem Post, zu diesem Kalender für Kommentare stehen, ist krass.
Darf ich kurz fragen, ist es ein Kalender, ist es ein erotischer Kalender oder ein Kalender einfach mit Bildern von ihr?
Nein, es ist nicht jetzt ein komplett expliziter erotischer Kalender, aber es sind schon schöne Fotos.
Okay.
Ästhetische Fotos.
Mhm. Okay.
Und ich habe dann im gleichen Zug, habe ich mir gedacht, passt, ich schaue jetzt was nach, bin auf Cristiano Ronaldo seine Seite gegangen und der erste Post, den ich gefunden habe, ist halt, ja, er hat jetzt seine Unterwäschenlinie rausgebracht.
Ja, eh.
Und ist halt in der Unterhose und oben ohne. Und da wird ja niemand auf die Idee kommen zu sagen, ja, also wenn das jetzt selbst gewählt ist, also was ist er für eine Bitch? Erstens einmal, zweitens einmal, was hat das mit Fußballspielen zu tun? Jetzt da wirst du ganz viele Jungs draußen sagen, zieht euch aus und verkauft euren Sixpack. Ist ja extrem moralisch verwerflich. Nein, also unabhängig davon, dass es eher passieren wird, dass mehr Jungs auf ihn wichsen würden, dadurch wahrscheinlich. Aber das wird ja auch nicht thematisiert, weil es gibt keine schwulen Sportler. Und genau, also das ist mir jetzt nur gerade eingefallen, weil da hatte ich auch so eine arge Reaktion, weil ich mir gedacht habe, einerseits, wenn du das dann embracest, dass du sozusagen diese Projektionsfläche bist, ja, nämlich eine Leistungssportlerin und halt auch viel Aufmerksamkeit deswegen kriegst,
ja,
egal, was du jetzt auch anhast oder wie du dich kleidest oder wie du dich präsentierst, passt dann auch wieder nicht, weil dann ist das zu viel verdient, zu gut, zu was auch immer. Und das kommt in den Kommentaren, die ich zumindest gelesen habe, ist jetzt keine empirische Studie, aber das waren alles Männer.
Ja.
Die sind dann wütend darauf, dass sie geil ist.
Ja, das ist halt greedy wahrscheinlich, oder? Daraus auch noch Kapital schlagen zu wollen.
Absolut.
Weil du sollst bitte von mir angeschaut werden, ohne dass ich dafür Geld ausgebe.
Nein, und vor allem du sollst nicht wissen, dass du geil bist. Ich will dir das sagen, dass du geil bist.
Ja.
Und du kommst dann drauf.
Ich meine, man muss wirklich auch, also so von wegen, wer schaut und wessen Gaze hat Legitimation und welcher nicht. Du musst dir einfach nur mal, finde ich, anschauen, bei einer stinknormalen Sportübertragung, wie ein Beachvolleyballspiel gefilmt wird.
Es.
Ja.
Ass of Sand.
Und es ist halt…
Warum liegt hier so viel Sand?
Und ich meine, davon haben die ja nichts. Also da würde ich fünfmal sagen, ganz ehrlich, wenn du Bock drauf hast, mach bitte einen Kalender. In einem Artikel, den ich gelesen habe über Kleidervorschriften im Sport und Sexismus vom SWR, habe ich auch gelesen, dass es wohl ein Forscherteam gab, das 2004 die Olympischen Spiele, also die Bilder ausgewertet hat und dass es wohl so ist, dass 20% aller Nahaufnahmen auf die Brüste von Spielerinnen gerichtet ist. Und ja.
Ja, also das ist ein unüberraschender, aber doch trauriger Fakt.
Richtig.
Zum Abschluss von Futura Numero Uno, Ozempic und sexistischer Sportbekleidung, möchte ich jetzt noch mit dir, Edwina, gemeinsam diese zwei Themen in eine Skala einordnen, in eine Gleichberechtigungsskala für die Zukunft.
Die Skala hat drei Stufen. Es ist von ganz übel zu, naja, passt schon, mittelmäßig zu urgut. Und zwar sind wir bei Gilead oder Girl Boss. Oder wenn es richtig gut läuft, sind wir bei Gen Z.
Genau, das heißt Gilead, Worst Case, Gen Z, Best Case und Girl Boss ist so.
Wohl mal nett. Ich habe das Gefühl, dass diese Ozempic-Sache und alles, was damit so mitschwingt, eigentlich für mich passt es sehr gut in so eine Girlbossigkeit rein. Weil unter dem Deckmantel, dass man natürlich niemandem vorschreiben will, was er sie zu tun hat, go for it, aber problematisch ist es trotzdem.
Agreed, agreed. Bei der sexistischen Sportbekleidung bin ich eher so zwischen Girlboss und Gen Z, weil ich das Gefühl habe, dass jetzt, wo dieses Bewusstsein, diese unmittelbare Kritik online, egal ob die Leute das so fühlen oder nicht, trotzdem dazu führen wird, dass Leute anders damit umgehen werden und gerade die Leute in den Verantwortungspositionen andere Entscheidungen treffen, wenn es auch nur darum geht, die Consumer happy zu halten.
Ja, voll.
Und ich glaube, dass das, also gerade an einem Moment, wo Sexismus und diese ganzen Dimensionen, die da auch mitschwingen, einfach thematisiert werden und das Thema einfach jetzt beleuchtet wird und bereits Mannschaften protestiert haben, eine Diskussion angeregt haben, kann ich mir einfach vorstellen, dass das für die Zukunft gesehen auf jeden Fall besser wird, was halt nicht heißt, dass es jetzt super ist und nicht scheiße. Aber ich finde gerade, das hat extrem viel Potenzial, dass man auch in so größere Dimensionen reingeht, was Gleichberechtigung im Sport überhaupt heißen kann. Und wenn man eben bei der Kleidung anfangen muss, dann ist es ja eben immerhin ein Start.
Okay, dann hauen wir uns jetzt am besten direkt wieder ins große, weite Meer von Bullshit und sonstigen Dingen, die im Internet stattfinden und sehen uns bald wieder hier.
Futura. Futura. Tschüss.